Was hat Gott gegen Frauen? Als ich die Frage gelesen habe, die ich ja selber gestellt habe, mit dem Tobi zusammen, habe ich gedacht, endlich mal eine einfache Antwort. Weil die Bibel sagt doch ganz klar, Gott hat eigentlich nichts gegen Frauen. Das ist eigentlich völlig logisch und klar. Und trotzdem ist es eben eine Frage, die uns irgendwie beschäftigt, wo wir irgendwie am Ringen und am Kämpfen sind und wo es schon verschiedene Antworten darauf hat gegeben im Laufe der ganzen Kirchengeschichte. Ihr habt auch heute wieder die Frage, über Slido Fragen zu stellen, wenn irgendwie ich etwas nicht beantworten konnte, was in 100 Fällen der Fall wird sein, weil die Frage ist so weit wieder und so gross, dass ich keine Chance habe, dass irgendwie alles zu berücksichtigen oder so. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr unter Slido euch einloggen oder einloggen, einfach die Internetseite aufmachen und dort den Eventcode eingeben, der hier ist. Er wird dann auch immer wieder unten auf der Folie noch eingeblendet sein, der Code. Gott sagt in der Bibel sogar, eigentlich, ich kümmere mich besonders gut um Frauen. Er hat Frauen in gewisser Sinn noch fast lieber als Männer, weil Frauen, zumindest in der damaligen Zeit, und das ist ja bis heute an vielen Orten auf der Welt nicht anders, eigentlich die sind, die meistens ein bisschen leiden. Und Gott hat ein Herz für die Leidenden, für die Unterdrückten. Er will sich um die ganz besonders kümmern. Und darum gibt es zum Beispiel ein Gebot, wo Gott sagt, ich will mich um die Witwe und um die Waisen und um die Fremden im Land kümmern, also die, die irgendwie sonst kein rechtliches Gehör haben, für die will ich mich besonders einsetzen. Und es gibt ja auch tatsächlich denn im Alten Testament schon das ein oder andere Beispiel, wo Frauen Fragen haben, wo Frauen, Frauen zu Gott kommen und ihn um etwas bitten. Und Gott gewährt das diesen Frauen. Wenn wir zum Beispiel an Sarah denken, die in ihrem hohen Alter noch ein Kind hat bekommen, auch Rebekka, Rahel und Hannah, die so in ähnlichen Situationen waren, oder Elisabeth nachher im Neuen Testament, Mutter von Johannes dem Täufer. Gott hat diesen Menschen zugelassen, hat diesen Frauen zugelassen und hat auf ihre Bitte reagiert. Aber jetzt merken wir etwas, gell? So aus unserer modernen, feministisch emanzipierten Sicht klafft hier schon ein bisschen die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also auf der einen Seite, rhetorisch sagt Gott, ja, ich kümmere mich um die Leute und ich schaue für die. Und dann auf der anderen Seite merken wir, wenn Gott auf Frauen direkt reagiert, dann geht es immer irgendwie um Fruchtbarkeit. Also die Frau wird so ein bisschen reduziert darauf, ja, wenn du Kinder bekommst, dann kümmert sich Gott um dich und dann setzt er sich für dich ein. Und das würden wir heute sagen, das ist doch nicht gleichberechtigt, das ist doch nicht irgendwie ebenbürtig oder so, dass da Mann und Frau dargestellt werden. Der Hauptbeitrag der Frauen scheint in der Bibel zumindest zu sein, überkomm Kinder und dann bist du eine gesegnete Frau. Kinder haben, viele Kinder haben, das ist auch für die Männer ein Zeichen vom Segen von Gott gewesen, aber dort ist der Segen von Gott für die Männer noch lange nicht fertig gewesen. Also die Männer, die haben auch noch reich sind geworden und haben einen grossen Einfluss in der Gesellschaft gehabt. Und das war dann Segen gewesen, so wie Gott ihn ausgeschüttet hat. Überhaupt, wenn wir in die Bibel schauen, dann treffen wir Frauen nur selten an. Und wenn, dann oft in Nebenrollen. Die Miriam zum Beispiel. Die Schwester von Mose, die wird als Prophetin und ist auch in gewisser Weise Mitführerin mit dem Aaron zusammen und dem Mose eben von diesem Volk. Die wird uns beschrieben, wir haben die Richterin Deborah, wir haben die Dienstbare und gleich irgendwie eine selbstbewusste Frau, die Ruth, die auftritt und ihre Rechte fordert, von einem Boas zum Beispiel. Wir haben eine Esther, die ihre hohe Stellung am Königshof benutzt, um das Unheil von ihrem Volk abwenden. Und dann haben wir Sprüche 31, gell? Dort wird uns der Luther überschreibt den Text mit dem Lob der tüchtigen Hausfrau. Gell? Aber wenn wir dort lesen, das war eine Businesswoman, die dort am Werk war. Die hat alles, den ganzen Laden geschmissen und der Mann, der ist im Tor gesessen und hat irgendwie ein bisschen mit den alten Leuten philosophiert und ein bisschen recht gesprochen. Aber sie hat den ganzen Laden geschmissen. Also sie hat wirklich alles gemacht, im Feld und Hof und überall. Also sie hat Geschäft gemacht mit dem Ausland und so. Also da merken wir so etwas von so einer Frau. Also wir treffen ab und zu aktive und selbstbewusste Frauen an im Alten Testament, aber jetzt bin ich auch schon fast am Ende, gell? Also viel mehr Text und viel mehr Frauen im Alten Testament gibt es denn nicht, als die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die irgendwie eine besondere Rolle, Bedeutung haben im Volk. Und da merken wir irgendwie zwischen dem, was Gott eigentlich sagt, er will und er setzt sich ein dafür und dem, was nachher wirklich da passiert ist, klafft aus unserer Sicht zumindest. Und wir haben ja immer eine Brille an, gell? Wir haben die Brille von unserer Zeit, von unserer Gesellschaft auch an, da klafft irgendwie eine Lücke. Und wir wollen jetzt so ein bisschen auf die Spur gehen, ob jetzt die Brille falsch ist, ob wir die vielleicht wechseln sollten, oder ob das tatsächlich richtig ist, wie wir heute denken und vorangehen als Mann und Frau nebeneinander. Mit all diesen Problemen und all diesen Schwierigkeiten, die wir immer noch haben und die das irgendwie auch aufgeworfen hat, das ein neue Verhältnis der Geschlechter in den letzten Jahren. Wir haben im Alten Testament aber auch noch so Texte wie ein Text dort beim Lot, wo der Lot parat ist, ja, dann nehmen hier meine Töchter und so, die Männer, die schützen sich, die Fremden, aber meine Töchter können der Hahn vergewaltigen. Oder dann auch im Richter 19 gibt es nochmal so eine Geschichte, wo der Levit seine Frau rausgibt. Im einen Fall können wir noch sagen, ja, Gott hat immerhin noch etwas gemacht, dann hat der Lot und seine Töchter hier gerettet, ohne dass irgendetwas passiert ist. Im anderen Fall, in Richter 19, stirbt die Frau, wird brutalst zu Tode vergewaltigt und Gott griff nicht ein. Und doch zeigt es irgendwie etwas, und das ist dann wieder noch etwas schlimmer oder noch etwas tragischer, was Frauen bedeutet haben in der damaligen Zeit. Oder? Sie sind der Besitz vom Mann gewesen. Wenn sie geheiratet haben, dann sind sie aus dem Besitz vom Vater am Mann übergeben worden. Man hat auch Brutpreis und so gezahlt, eben weil da so quasi da ist eine Ware verkauft worden. Du hast eine Frau gekauft. Und in den 10 Geboten wird darum die Frau auch aufgezählt unter den anderen Habseligkeiten vom Mann, so mit dem Esel und dem Ochs und dem Feld und dem Haus ist auch die Frau noch dabei. So, oder? Also das ist wirklich heftig, wenn wir das so anschauen. An verschiedenen Stellen haben Männer irgendetwas verbrochen und Frauen werden dann mit umgebracht, obwohl sie vielleicht eigentlich gar nicht so viel dafür haben können. Sie sind einfach im falschen Volk, haben den falschen Mann geheiratet oder wie auch immer und so. Beim Achan zum Beispiel, also ist jetzt sogar jemand aus dem eigenen Volk, oder? Der Achan, der klaut etwas in Jericho, das eigentlich Gott gehört, vergrabt das bei sich im Zelt innen. Und dann müssen alle seine Angehörigen, die ganze Familie dort muss sterben. Ich meine, auf der einen Seite ein Stück weit verständlich. Ich meine, wie will er das in einem Zelt vergraben, wo irgendwie einen Raum hat und alle anderen von seiner Familie auch dort sind? Das kann es nicht vergraben, ohne dass es jemand bemerkt. Also die haben das schon gewusst, was der Achan hier gemacht hat und haben das auch irgendwie entdeckt. Es hat zumindest niemandem Joshua gesagt, du im Fall hier mein Mann oder mein Vater oder mein Schwager oder so hat. Und trotzdem, irgendwie, wieso müssen Frauen dort mitsterben? Wir können Gott sicher keinen direkten Sexismus irgendwie vorwerfen in der Bibel. Also es wird nicht eine Frau bestraft oder irgendwie getötet, weil sie eine Frau ist, von Gott her. Also vielleicht Männer, die das gemacht haben oder so, aber Gott sagt das nie und gibt nie einen Befehl dafür, irgendwie so gegen Frauen vorzugehen. Im Gegenteil, eben, die rhetorisch probiert das Gesetz und alles, probiert eigentlich die Frauen so gut wie möglich zu schützen. Und trotzdem ist das irgendwie für uns manchmal ein bisschen schwer verständlich, oder? Also, eine unverheiratete Frau soll ihren Vergewaltiger heiraten. Also, ganz schwierig. Und trotzdem, irgendwie im damaligen Rechtssystem, wahrscheinlich gleich die einzige Variante, dass die Frau überhaupt noch eine Zukunft hatte und nicht gerade hätte Selbstmord machen können, weil es einfach keine Zukunft für sie in diesem Gesetz gegeben hat. Und trotzdem, also die Vorstellung irgendwie da jahrzehntelang vielleicht sogar mit dem Vergewaltiger unter einem Dach zu wohnen, schrecklich. Warum hat also Gott nicht beherzter und konsequenter für die Frauen sich eingesetzt? Und meine Antwort auf die Frage, meine erste Antwort auf die Frage lautet, ich weiß es auch nicht so genau. Zumindest ist es furchtbar lang gegangen, bis dass Gott jeweils irgendwie etwas gemacht hat und für die Frauen sich ein bisschen eingesetzt hat in vielen Fällen. Ich habe keine abschließende Antwort auf diese Frage und ich möchte trotzdem probieren, so ein bisschen Licht ins Dunkel hineinzubringen. Und eben, wir wollen die Frage mit der Brille hier nicht vergessen. So eine erste Spur, würde ich sagen, ist, die Bibel ist immerhin der Zeit voraus. Also für die damalige Zeit, in der wo das Alte Testament, das Gesetz im Alten Testament geschrieben worden ist, ist es in den umliegenden Ländern, also wenn wir das babylonische oder hethitische Gesetz anschauen, noch viel schlimmer gewesen mit den Frauen. Also die sind noch viel schlimmer behandelt worden oder haben vom Gesetz her noch viel schlimmer dürfen behandelt werden. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig, gell? Es macht uns immer noch Bauchweh, was in der Bibel da mit den Frauen gemacht wird oder darf gemacht werden. Aber immerhin, das, was Gott im alttestamentlichen Gesetz in die damalige Zeit hinein sagt, ist schon ein Fortschritt. Hilft schon den Frauen mehr, als dass es sonst hat geholfen. Ein paar kleine Verbesserungen sind im Gesetz vom Alten Testament schon erkennbar im Vergleich zu den anderen Gesetzen. Und der Aspekt, der wird noch dadurch verstärkt, dass es so innerhalb von der Bibel eine Tendenz gibt, dass Verbesserungen von der Stellung von der Frau in der Gesellschaft und so weiter, dass das Gott gewollt ist. Also im Neuen Testament, da lesen wir schon viel mehr, wie Jesus sich für Frauen einsetzt, zum Beispiel. Und eigentlich haben wir schon im Alten Testament so die Aussicht auf eine Zeit, wo das irgendwie keine Rolle mehr wird spielen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Joel 3, Vers 1, dort lesen wir, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen, sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also als Testament wäre oder die damalige Zeit, und das ist bis heute zum Teil noch so, oder der älteste Mann, der hat Sagen. Und jetzt hier plötzlich, die Jünglinge haben die gleiche Gesicht wie die alten Männer und Töchter und Söhne. Alle haben irgendwie den gleichen Geist bekommen und weissagen jetzt mit dem Geist. Wenn das Wirklichkeit wird, dann ist das eine Revolution von all diesen gesellschaftlichen Normen, die man damals hatte, die auch innerhalb vom Volk Gottes, eben vom Volk Israel, im Alten Testament noch gegolten haben. Ich habe schon gesagt, Jesus begegnet Frauen im Neuen Testament schon ganz anders. Er begegnet ihnen, man könnte sagen, weitgehend auf Augenhöhe. Er bewegt sich nicht permanent auf Konfrontationskurs mit der Gesellschaft. Also er will nicht Normen alles umstürzen und sagen, nein, nein, die Frauen dürfen nicht so behandeln und so. Das ist offensichtlich nicht sein Auftrag gewesen, irgendwie als Frauenrechtsanwalt oder so aufzutreten. Er hat einen anderen Auftrag gehabt. Und er beruft wahrscheinlich auch gerade darum, in erster Linie männliche Zeuge, also er beruft 12 Jünger, die ihm sollen dienen und die als Apostel nachher das Evangelium sollen ausbreiten, und dort hat es keine Frauen dabei. Aber trotzdem ist sein Umgang mit Frauen teilweise revolutionär, also und hat auch immer wieder zu Opposition von den Pharisäern und so geführt. Also so wie der Umgang mit den Zöllnern und mit anderen, ist auch der Umgang mit den Frauen von Jesus überhaupt nicht konform gewesen mit der damaligen Gesetz oder mit der damaligen Gesellschaft. Die Ehebrecherin zum Beispiel in Johannes 4, die nimmt er in Schutz vor ihren Verfolgern. Er erlaubt der Maria, der Schwester vom Lazarus, er erlaubt ihr, dort zu sein, wo die Männer sind im Haus. Also sie hockt ja dort und Martha, ihre Schwester, kommt dann und sagt, du Jesus, kannst nicht mal Maria zu mir in die Küche schicken, weil das ist unser Bereich, gell? Also schön abtrennt, Männer sind hier in der Gesellschaft und haben hier eine Gemeinschaft miteinander und die Frauen, die sind irgendwo hier in der Küche und einfach im hinteren Teil vom Haus quasi und dort haben sie ihre Sache zu tun. Und Jesus sagt, Martha, nein, ist nicht richtig, Maria ist am richtigen Platz hier unter den Männern, weißt du, im Männerding. Sie soll mir zuhören, sie macht das Beste, was sie kann. Setz dich doch auch dazu, Martha. Völlig nicht konform mit dem damaligen gesellschaftlichen Umgang. Es ist ja auch so, dass Frauen eigentlich ständig mit Jesus unterwegs sind. Also es ist ja nicht so, dass nur Männer mit Jesus unterwegs sind. Er beruft zwar nur 12 Jünger, aber es hat sowohl an ganz vielen Stellen in der Evangelien immer Frauen bei Jesus, sogar noch bei der Kreuzigung, oder? Dort sind eigentlich alle Jünger, die Männer sind alle davon abgehauen und Johannes ist wahrscheinlich noch irgendwo dort in der Nähe und sonst sind Frauen unter dem Kreuz. Und die Evangelisten haben auch überhaupt kein Problem zu schreiben, dass Frauen Jesus, also dass die Frauen das leere Grab entdeckt haben zuerst und dass Frauen Jesus zuerst begegnet sind. Auch das zählt eigentlich gar nichts, oder? Eine Frau hat vor Gericht in der damaligen Zeit nichts zu sagen. Die ist einfach wertlos als Zeugin. Und die Evangelien bricht immerhin schon völlig locker und ohne irgendwelche Probleme davon. Die Frauen haben Jesus zuerst gesehen und das ist richtig. Und sie haben zuerst das leere Grab entdeckt und die Jünger die sind dann nachher irgendwo hinten gekommen. Auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen sind zwar die damalige Gesellschaft und man muss wahrscheinlich auch sagen Ausbildungsstrukturen eben entsprechend die Männer, die Antreiber. Also die Männer sind die, die evangelisieren, von einem Ort zum anderen reisen, die das Evangelium ausbreiten, verkünden und Menschen heilen. Und trotzdem begegnen wir immer wieder hier und dort Frauen, die wichtige Aufgaben haben. Also die Lydia in Philippi ist die eigentlich die Gemeinde gründet. Also natürlich, sie lässt Paulus ein und sagt dann, nein, wir brauchen hier eine Gemeinde, wir müssen noch mehr wissen, Paulus, bleib bei mir und wir machen hier etwas. Du kannst hier bei mir lehren und ich versorge dich. Wir haben Diakonin Phoebe, die Apostelin Junia, um einfach so zwei, drei nennen, wo Frauen Sachen bekleiden, Ämter bekleiden, auch innerhalb der Gemeinde, wo man würde sagen, das passt vielleicht nicht ganz. Und das war in der damaligen Zeit sicher irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Wir können auch an eine Priscilla denken, die zusammen mit ihrem Mann zuerst in Rom der Gemeinde dient hat, dann in Korinth mit dem Paulus zusammen und später dann in Ephesus. Sie erscheint oft zuerst, also sie scheint wie die wichtigere Aufgabe oder die wichtigere Aufgabe wahrgenommen zu haben in dieser Beziehung, oder zumindest für die Gemeinde, in Bezug auf die Gemeinde. All das ist sicher kein, ich sag mal, Durchbruch, oder? Das ist nicht Emanzipation, so wie wir das heute würden verstehen. Und trotzdem, wieder, es ist seiner Zeit voraus. Es passieren Sachen, die eigentlich gesellschaftlich nicht konform wären, wo man eigentlich würde sagen, nein, das wollen wir eigentlich lieber nicht. Wir Männer wollen es Sagen behalten. Und dann, in der Kirchengeschichte, ist das irgendwie wie so ein Stück weit abgewürgt worden. Gell? Irgendwann, die ersten Jahrzehnte, Jahrhunderte, da weiss man es nicht so richtig. Und dann irgendwie ist nachher die Kirche plötzlich Staatsreligion geworden. Also so gegen 400, so im 4. Jahrhundert nach Christus, ist die Kirche Staatsreligion geworden. Und plötzlich haben sich die Machtstrukturen, die in der Gesellschaft noch völlig normal und einfach da sind, die Männer haben Sagen und Männer regieren. Und Frauen haben bestenfalls so ein bisschen eingeschränkte irgendwie Macht, irgendwie so in einem Teilbereich oder so. Und das hat sich wieder in der Gemeinde, in der Kirche dann auch wieder ganz stark durchgesetzt. Es ist das mit dem Papst und mit dem Bischof und mit den Priestern gekommen, wo sich alles entwickelt hat nachher. Und geändert hat das erst dann, wo man wieder angefangen hat, die Bibel zu lesen. Wo die Reformatoren gesagt haben, es geht doch nicht, dass wir dem Volk Sachen predigen, die nicht stimmen, weil es nicht so in der Bibel steht. Wo man plötzlich die ganzen Entwicklungen und so, das Dogma der Kirche weniger hoch geachtet hat als die Bibel. Also zumindest die Reformatoren, oder, haben das gemacht. Und die Reformatoren haben darum ein grosses Anliegen gehabt, dass die Leute können Bibel lesen können. Dass jeder, du und ich, wir in der Bibel können nachlesen können. Was Gott dort geschrieben hat. Im Nachgang von der Reformation, mit der Zeit, nachdem sie einmal zuerst die Bibel übersetzt, dass überhaupt die wenigstens die Gebildeten, die haben können lesen und schreiben, dass wenigstens die haben können die Bibel lesen. Der nächste Schritt war, man hat angefangen, Schulen einrichten, damit Buben und dann eben auch Mädchen, das sind auch alles christliche Initiativen gewesen, die gesagt haben, Buben, Männer und Frauen müssen können lesen, die müssen können schreiben und zwar nicht einfach, damit sie irgendwie ein Business können machen oder so, sondern sie müssen können die Bibel lesen. Das war das Anliegen gewesen von ganz, ganz vielen Christen immer wieder im Verlauf von der Kirchengeschichte, also nach der Reformation dann, dass man gesagt hat, die Leute müssen können die Bibel lesen, sie müssen selber dort innen können forschen. Und ich werde so weit gehen und behaupten, der Humanismus, er erzählt uns eine andere Geschichte und sagt, Emanzipation, oder, das war erst möglich gewesen, wo wir die Aufklärung hatten und die Bibel haben können über Bord gehen und so. Ich werde so weit gehen und sagen, Emanzipation, die ganze Bewegung im letzten Jahrhundert, die hat nicht können stattfinden, wenn nicht die Bibel die Grundlage war gewesen von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, wo wir hier in Europa, in Amerika hatten. Ohne das wäre das nicht möglich gewesen. Ohne das hätten wir nicht so viele Frauen mit guten Ausbildungen, die jetzt sagen, ja, aber wenn ich doch die Ausbildung habe, dann wieso darf ich denn nicht das machen? Ich glaube, dass das nicht möglich wäre gewesen ohne das. Das ist alles letztendlich auf dem biblischen Nährboden gewachsen. Es gibt also in der Bibel und dann auch in der Kirchengeschichte so eine spürbare Entwicklung. Und ich werde jetzt hier und dem noch etwas hinzufügen und sagen, eigentlich hat Gott das schon von Anfang an so gedacht gehabt. Und es wird auch wieder einmal ganz so sein, dass Mann und Frau keine Kategorien sind, die irgendeine Rolle spielen. Im Paradies, da sind Mann und Frau gleichwertig gewesen. Sie sind eine Ergänzung zueinander geschaffen worden. Und sie haben die gleichen Aufgaben anvertraut bekommen. Es hat also nicht etwas gegeben, was der Mann hatte und etwas, was die Frau, sondern sie sind zusammen verantwortlich gewesen. Und dann ist der Sündenfall gekommen. Der Sündenfall hat das Verhältnis zwischen Gott und Mensch zerstört. Der Tod ist reingekommen, Menschen mussten sterben. Er hat das Verhältnis unter den Menschen zerstört. Oder? Wir sehen das jetzt gerade wieder mit dem Krieg in der Ukraine, die Menschen untereinander. Und er hat aber auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau beeinträchtigt und zu Ungunsten der Frau verändert. Erst seit dem Sündenfall sind Frauen wie ein Stück weit den Männern unterworfen in dieser Welt. Aber das ist eine Folge der Sünde. Das ist nicht, wie es Gott so gedacht hat und findet, das ist der Idealzustand. Der Mann wird dann als Herr oder Besitzer, das ist das gleiche Wort im Hebräischen, in Genesis 3, 16 wird er als Herr oder Besitzer von der Frau beschrieben, wo die Frau danach verlangt, aber eben er wird herrschen. Eine Folge vom Sündenfall. Und wenn wir jetzt ganz ans Ende gehen von der Geschichte, der Alfred hat vor 2 Wochen über den Himmel geredet, gell? Wir dürfen uns freuen auf die Zeit. Und dann merken wir, dort werden die Kategorien von Mann und Frau auch überhaupt keine Rolle mehr spielen. Dort ist es völlig egal, ob du Mann oder Frau bist. Wir werden vor Gottes Thron sein, anbeten und mitherrschen. Ganz unabhängig, welches Geschlecht das wir haben. Schon in Galater 3, Vers 28, schreibt der Paulus, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Und er bezieht sich hier erst auf die Gemeinde, gell, auf so. Das ist noch nicht der Himmel, aber er bezieht sich da auf Gemeinde und sagt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Also die Brut von Jesus, die einmal bei ihm im Himmel wird mitfeiern, ist eine gemeinsame Menschheit von Mann und Frau. Am Anfang und am Ende der Menschheit, quasi, könnte man zusammenfassen, spielt Geschlecht keine Rolle. Und im Prinzip gilt das auch für das Reich Gottes, hier und jetzt auf dieser Erde. Aber natürlich, wir sind noch nicht am Ziel. Also, wir sind noch nicht im Himmel. Und wir haben darum noch so unsere Probleme und Auseinandersetzungen auch innerhalb der Kirche. Weil wir in Bezug auf den Himmel, in Bezug auf das Reich Gottes, im schon jetzt, also es ist schon irgendwie da, Jesus sagt, ich habe das angestoßen, es fängt an und es ist mitten unter euch, das Reich Gottes. Und dann sagt er aber auch, so ganz verwirklicht wird es dann, wenn wir im Himmel sind, gell? Also wir sind auch noch nicht, also schon jetzt, aber noch nicht. Irgendwie in dieser Spannung leben wir und in dieser Spannung gibt es so vieles, wo wir irgendwie diskutieren. Wir sind noch Sachen ausgesetzt, die wir im Himmel nicht mehr werden ausgesetzt sein. Oder Alfred hat da auch verschiedene Sachen aufgesetzt. Sünde und Tod und Krieg und Tränen. Das wird es dort nicht mehr geben. Das gibt es auf dieser Erde noch. Wir sind betroffen von all dem. Wir haben Auseinandersetzungen über ethische Fragen, Scheidung und Wiederheirat und Homosexualität und Abtreibung und weiss nicht was alles für ethische Themen, das man diskutiert hat, auch innerhalb der Kirche. Und das ist auch ein Stück weit normal. Wir sind eben schon jetzt, aber noch nicht. Also wir sind noch in dieser Spannung und wir müssen irgendwie den richtigen Weg finden. Und so geht es eben auch mit den theologischen und praktischen Fragen in der Kirche. Wir werden im Himmel nicht mehr fragen, oh, wie ist jetzt das mit der Trinität von Gott, wie kann man das erklären? Wir werden nicht mehr fragen, ja, darf jetzt die Frau das in der Gemeinde machen, darf jetzt eine Frau predigen, darf eine Frau Gemeinde leiten und was darf sie machen? Das, solche Fragen werden wir uns dort nicht mehr stellen. Das wird erledigt sein, diese Themen. Und wenn also Frauen und bei uns jetzt predigen und Gemeinde leiten und andere Sachen tun, wo bis vor ein paar Jahren, Jahrzehnten vielleicht nur Männer vorbehalten worden sind, dann würde ich sagen und behaupten, letztlich ist das eine Entwicklung gewesen, die in der Bibel schon angefangen hat und die wie folgerichtig sich fortgesetzt hat. Im Übrigen müssen wir ja ehrlich sein und sagen, an verschiedenen Orten in der Kirche haben Frauen schon lange viel mehr dürfen, gell? Also auf dem Missionsfeld, wenn es zu wenig Männer hatte, wer hat predigt am Sonntag im Gottesdienst? Natürlich eine Frau, die als Missionarin vielleicht in diesem Land war und die Bibel schon studiert hat und mehr gewusst hat. Dort, wo Männer gefehlt haben, haben Frauen schon immer viel mehr und andere Aufgaben in der Gemeinde übernommen. Warum sollen sie das nicht tun, auch dann, wenn es vielleicht auch noch Männer hat, die das auch noch tun? Es ist also nicht so Neues, wie wir manchmal das Gefühl haben, dass Frauen irgend so etwas machen. Wir können ein anderes Beispiel nehmen, das auch in der Bibel in dem Sinn nicht so behandelt wird, wie wir das heute würden sagen. Sklaverei. Jeder würde sagen, hey, ist doch gut, haben wir das heute abgeschafft. Gut, ist die Entwicklung dort angekommen, dass wir sagen, wir haben auch keine Sklaven mehr bei uns. Zumindest eben der Westen, das ist auch weltweit noch nicht ganz überall abgeschafft. Aber hier bei uns in unserem Kulturkreis, eben biblisch geprägt, kulturell von der Bibel her geprägt, wir haben keine Sklaven mehr. Das sagt der Paulus noch, nein, also Sklaverei abschaffen, das ist nicht auf seinem Fokus, das will er nicht unbedingt. Obwohl er sich mit diesen Themen auseinandersetzt und so am einen oder anderen Ort merkt man vielleicht ein bisschen, dass er eigentlich will sagen, so in der Kirche hat eigentlich Sklaverei nichts zu tun, gell? Weil eben Sklave und Freie, das ist keine Kategorie mehr, wo irgendwie im Reich Gottes etwas zu suchen und zu sagen hat. Und auch dort sehen wir eben so eine Entwicklung, wo im Alten Testament so die ersten Gesetze gegeben worden sind, die über das rausgegangen sind, die damals gegolten hat. Sklaverei war völlig normal und das Gesetz im Alten Testament schützt Sklaven schon sehr gut. Einen freien Tag in der Woche und so weiter. Und dann im Neuen Testament eben der Paulus, der eigentlich sagt, hey, nein, also wenn du Christ bist, dann kannst du deinen Sklaven nicht so behandeln, wie das ein normaler Mensch so. Weißt du, wie das normal ist in der Gesellschaft? Dann musst du besser schauen zu denen. Und der Sklaven gleichzeitig sagt, hey, macht das, was euch befohlen ist, wenn ihr Christen seid und zeigt euch ein Zeugnis dort durch. Wir merken auch hier eine Entwicklung, die uns heute an einen Punkt gebracht hat, wo wir sagen müssen, hey, ist gut, stehen wir dort. Und ist gut, gibt es das bei uns nicht mehr. Und ich glaube, so ist es auch mit dieser Frage der Frauen. Es ist gut, sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, mit all diesen Problemen, die die Emanzipation auch mit sich gebracht hat. Und da ist sicher nicht alles genau im Sinn der Bibel und von diesen Werten, die uns in der Bibel gebracht werden, gelaufen. Aber grundsätzlich der Punkt, Leute, die die gleiche Ausbildung haben, können das Gleiche machen, einfach weil sie Menschen sind und weil sie von Gott geliebt sind. Und man kann diesbezüglich unterschiedliche Meinungen sein. Ich habe jetzt ein bisschen meine Meinung gesagt oder so, wie ich die Bibel verstand. Wir können dort darüber diskutieren. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel und vieles, was wir hier entscheiden und machen und leben, ist irgendwie noch bruchstückhaft. Und trotzdem, was immer wir vom Reich Gottes schon können sichtbar machen, das sollten wir auch machen, glaube ich. Und es gibt andere kulturelle Kontexte, wo es vielleicht wenig Sinn macht, dass eine Frau jetzt Gemeinde leitet, weil sie einfach in der Gesellschaft keine Anerkennung hat, weil es einfach schwierig ist, gesellschaftlich dort als Frau eine Position zu vertreten und zu einer Gemeinde zu schauen. Das kann sein. Ich glaube, bei uns sind wir an einem Punkt, wo das kein Problem ist in der Gesellschaft. Und darum, warum sollen wir es nicht tun? Warum sollen wir nicht gleichwertig miteinander unterwegs sein? Gott hat nichts gegen Frauen. Und er braucht Frauen genauso, um sein Reich zu bauen, wie Männer. Und trotzdem, Gott hat Mann und Frau als Ergänzung zueinander gemacht. Sie sind nicht genau gleich. Wir wollen nicht so tun, als wäre das alles genau das Gleiche. Aber er hat sie mit den gleichen Fähigkeiten begabt, hat sie mit seinem Geist ausgerüstet, damit sie und wir Männer der Gemeinde können dienen und einander können dienen und unseren Mitmenschen in unserer Umgebung können dienen. Das Geschlecht spielt dort überhaupt keine Rolle. Amen.